Ja, diejenigen, die heute Abend oder sonst in der Woche zu dem Gebetstreffen gehen wollen und sich dann fragen, worum bete ich eigentlich, mit welcher Absicht bete ich, die und auch die, die nicht dahin gehen können, können sich jetzt aber mal dieser Frage stellen, und zwar, was soll Jesus für mich tun? Ich überlege mir eigentlich, ob ich euch diese Frage stellen kann oder ob das nicht eigentlich eine falsche Frage, naja, falsche Fragen gibt es ja nicht, aber dass man die einfach andersrum stellen müsste. Was kann ich für Jesus tun? Wäre das nicht so angemessener? Aber immerhin tut Jesus ja auch ganz viel für uns und er lädt uns ja sogar auch ein, dass wir beten, dass wir alle Anliegen zu ihm sagen können. Und deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, darüber nachzudenken, worum wir beten, welche Absichten wir verfolgen mit unseren Gebetsanliegen, welche Gebetsanliegen überhaupt auf meinem Zettel sind. Damit will ich euch gerne beschäftigen. Und das will ich tun mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament, einem Ereignis, was Jesus erlebt hat auf seinem Weg nach Jerusalem. Und zwar steht es in einigen Evangelien, ich mache das nach dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 21. Als Jesus am Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Da sah er einen einzelnen Feigenbaum am Weg stehen. Er ging auf ihn zu, fand aber nur Blätter an ihm. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Feigenbaum. Als die Jünger das sahen, fragten sie erstaunt, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Wir merken hier, dass Jesus ganz Mensch ist. Er geht spazieren, er wird nicht gebeamt, dahin, wo er will, und da bekommt er Hunger. Und hier lesen wir in der Bibel von einer mächtigen Enttäuschung. Und es kann natürlich sein, dass das etwas fremd für euch vorkommt, weil ja hier auch mehr Apfelbäume wachsen oder andere Obstbäume. Aber ich bin froh, dass ich heute tatsächlich jemanden gefunden habe, der sich auf den weiten Weg, im Zeitsprung hierher gemacht hat, einen besonderen Experten. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bitte schön, ich erteile Ihnen das Wort, dass Sie uns einmal auf die Sprünge helfen.
Shalom. Das ist schon cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, aber wart ihr denn schon mal in Jerusalem? Ja? Super Sache. Ich kann euch sagen, es ist eine schöne Stadt. Und jetzt möchte ich über eine Pflanze sprechen, über einen Busch, über einen Baum. Ihr hier esst sie als Früchte, das sind aber keine Früchte, das sind Blüten. Wir essen alle diese Blüten und die schmecken uns gut. Bei uns in Israel kann man die sogar dreimal ernten im Jahr. Ja? Und in der Bibel ist diese Pflanze 38 Mal erwähnt. Ja, er sprach vorhin vom Apfelbaum. Der ist gar nicht so wichtig. Der ist nur 4 Mal erwähnt. 38 Mal diese Pflanze, von der ich reden möchte. Und sie ist sogar die erste Pflanze, die namentlich in der Bibel genannt wird. Vielleicht nicht unbedingt die einzige im Garten Eden, aber nur sie wird erwähnt. Wisst ihr, von was ich rede? Von was? Von dem Feigenbaum. Genau. Denn Adam und Eva haben die Blätter zusammengebunden, die recht groß sind, zu einem Schutz um das gewisse Etwas zu verdecken, weil sie als erstes, nachdem sie ja gesündigt hatten, Scham entwickelten.
Sehr charmant.
Ja, ein Glück, dass die Feigen große Blätter haben. Und die Früchte, so wie wir jetzt da bei diesem Busch auch sehen, ziemlich tief hängen. Und Jesus musste sich gar nicht großartig strecken, um nach den Früchten zu suchen. Aber er fand keine. Jetzt überlegt mal, welche Früchte wachsen jetzt bei uns? Ja, ziemlich mau aus.
Nix.
Jetzt ist ja sozusagen Jesus vor ein paar Tagen in Jerusalem eingezogen gewesen. Und wir hatten den Palmsonntag gefeiert. Und davor war diese Begebenheit. Das heißt also, das sind noch ganz, ganz junge Pflanzen und ganz, ganz junge Blüten. Ja, wir essen sie als Früchte. Feigen. Das sind die sogenannten Vorfeigen. Und diese Vorfeigen kann man essen. Sind zwar nicht besonders fleischreich und geschmacklich sehr gut, aber es sind halt die ersten Früchte. Und wenn man so die ersten Früchte isst, dann schmeckt erstmal alles. So nach dem Motto, der Hunger treibt's rein. Aber es waren keine Vorfeigen zu finden. Und wenn man keine Vorfeigen findet, dann wird man auch eine zweite Ernte, sprich die Frühfeigen, und eine dritte Ernte, sprich die Spätfeigen, nicht ernten können. Weil keine Vorfeigen, keine anderen Feigen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das ja eine Blüte ist. Und eine Blüte muss befruchtet werden. Da gibt es eine extra Feigenwespe, die das macht, die in diese Blüte, in diese Frucht, hineingeht und dort sozusagen bestäubt, sich vermehrt und notwendig ist, damit die Feigen weiter bestehen. Also keine Vorfeigen, keine Frühfeigen und keine Spätfeigen. Wenn ihr mal wieder hier Feigen esst, dann braucht ihr euch nicht darum zu kümmern, dass da eventuell eine Wespe drin ist. Denn das sind dann schon Kulturfeigen, die wir hier, die in Deutschland gegessen werden. Ich wünsche euch guten Appetit.
Vielen Dank für diese tollen Informationen. Das ist schon schön, jetzt können wir uns ein bisschen in Jesus hineinversetzen. Er ist sehr enttäuscht, er ist an so eine Niete geraten. Der Baum täuscht zwar Fruchtbarkeit vor mit den vielen Blättern, aber da ist nichts. Er ist tot, er ist abgestorben, mit dem Baum ist nichts los. Und da reagiert Jesus ja merkwürdig. Er verflucht den Feigenbaum, dass keine Frucht mehr darin wachse. Er zerstört jede Hoffnung, dass aus dem Baum doch noch mal was wird. Ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob euch auch diese Idee kommt, wieso betet eigentlich Jesus nicht, Feigenbaum, werde fruchtbar. Lass viele Feigen wachsen, sofort. Hätte er doch machen können. Hat er doch schon bewiesen. Mit tausenden Leuten hat er kaum was zu essen gekriegt und hat gebetet und flups, 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 es kam ganz viel raus. In dem Moment oder bei den Heilungen, dass Jesus Personen getroffen hat, für die medizinisch keine Hoffnung mehr da war. Und sofort sind die gesund geworden oder konnten sehen oder konnten wieder laufen und so weiter. Das hat Jesus für andere gemacht. Aber jetzt, obwohl er selbst Hunger hat, tut er nichts gegen seinen Hunger. Er betet nicht um irgend so ein Wunder. Und auch am Kreuz, als er ans Kreuz genagelt war, da hätte er ja auch beten können, dass Gott eine Legion Engel schickt. Und schon wären seine ganzen Qualen vorbei gewesen. Aber es macht er nicht. Er zieht seinen Erlösungsauftrag durch, seine Mission, weswegen er hierher gekommen ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das findet er wichtig und das macht er. Also für sich selbst tut er nichts, er betet nicht für seinen eigenen Vorteil. Obwohl er Hunger hat, möchte er lieber den Jüngern klar machen, dass der Baum unfruchtbar ist. Und die Jünger wundert das. Die sind erstaunt. Und wir? Fragen wir uns auch, warum gibt es eigentlich kein Happy End bei dieser Begebenheit? Wie kann Jesus so grausam sein und dem Baum den absoluten Todesstoß versetzen, wo er schon jetzt unfruchtbar ist, dass das ein für alle Mal besiegelt sei? Ist Jesus etwa nicht für die Natur? Oder ist er jähzornig und lässt seine Wut oder Enttäuschung einfach jetzt an dem armen Baum aus? Die Begebenheit ist noch nicht zu Ende. Nachdem die Jünger sich so gewundert haben, Jesus antwortet: Ich versichere euch, wenn ihr Gottvertrauen habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was ich mit dem Feigenbaum getan habe. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen: Heb dich hoch und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Alles, was ihr im vertrauensvollen Gebet verlangt, werdet ihr bekommen. Also, das ist doch eine Sache. Jesus ermutigt hier die verwunderten Jünger zu einem vertrauensvollen, glaubensvollen Gebet. Sie sollen sich trauen, Gott um etwas zu bitten, was ihnen eigentlich ja unerfüllbar vorkommt. Also, das ist hier ein krasses Beispiel mit den Bergen. Also kein Anregung für Gebetsanliegen, dass wir jetzt die ganzen Berge hier wegbeten sollten oder sowas, sondern nur, was alles so passieren kann. Und wir halten also fest, obwohl Jesus Hunger hat und er hungrig und enttäuscht vor dem Feigenbaum steht, wo er da nichts zu essen kriegt, nutzt er diese Einladung, nutzt er diese Ermutigung eben als Lehrstück für die Jünger. Er gibt die Verheißung, alles, was ihr im vertrauensvollen Gebet verlangt, werdet ihr bekommen. Echt? Stimmt das denn? Wie kann Jesus so einen Blankoscheck ausstellen? Und eigentlich jede und jeder hier weiß doch, das trifft einfach nicht zu. Wer betet, weiß, dass wir schon um Sachen gebetet haben, die nicht passiert sind. Wie kommt Jesus dazu, sowas dann zu sagen? Aber das, was Jesus hier sagt, ist ja keine Feststellung. Es ist eine Einladung. Er lockt uns sozusagen mit dieser unvorstellbar großartigen Aussicht, was aus unserem Gebet passieren kann, welche Wirkungen unser Gebet zeigen kann. Wollen wir das erleben? Wollen wir so erhörlich beten lernen? Aber aufgepasst! Jesus sagt ja hier bei dieser Verheißung, alles, was ihr verlangt. Also Jesus spricht hier von unseren Wünschen, von unseren Prioritäten. Was wollen wir eigentlich? Das ist vielleicht gerade für Beterinnen und Beter gar nicht mal so schlecht, mal drüber nachzudenken, weil wir vielleicht in der Gefahr sind, immer vielleicht dieselben Anliegen zu beten und runterzurattern und so eine Art Liste abzubeten und so. Und Jesus sagt dir, stopp mal, was willst du eigentlich? Alles, was ihr verlangt, wonach verlangst du denn? Welche Absicht verfolgst du denn beim Beten? Was liegt dir denn so auf dem Herzen? Und dann sagt Jesus ja hier, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir eigentlich wollen und nicht nur vielleicht da so vor uns hin plappern, dann soll das dem vertrauensvollen Gebet entspringen. Also vertrauensvoll, glaubensvollen Gebet. Und was ist das anders als das Gebet, was dem Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus entspricht. Nicht widerspricht, sondern entspricht. Unser Gebet soll so vertrauensvoll, so glaubensvoll sein, dass es sich Jesu Verlangen unterordnet. Dass wir überlegen, okay, was verlange ich? Das sollte dem entsprechen, was Jesus verlangt. Was ja im Vater Unser auch so gesagt wird, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also darum geht's hier. Das macht Jesus hier bei dieser tollen Gebetsverheißung nochmal besonders klar. Was verlangen wir? Wonach verlangen wir, wenn wir eine Verheißung haben wollen auf unser glaubens- und vertrauensvollen Gebet? Dann soll es dem entsprechen, was Jesus verlangt. Und nicht unseren egoistischen Wünschen zum Beispiel. Wonach verlangte denn Jesus? Er betet ja hier bei diesem Ereignis nicht um einen gedeckten Tisch, du Tischlein deck dich, Feigen kommen hervor oder so, sondern er möchte vielmehr, dass der aktuelle Zustand des Feigenbaums deutlich sichtbar wird. Die Jünger sollen merken, mit diesem Baum ist nichts mehr los. Und andere Wanderer, die da rumkommen und dann vielleicht auch den Feigenbaum sehen und sagen, oh toll, da kann ich jetzt was zu essen kriegen, sollen auch nicht darauf reinfallen, sondern sollen genau merken, dieser Baum ist tot. Keine Vorfeigen, also keine Frühfeigen, auch keine Spätfeigen, nichts mehr wird mit dem. Also auf einen Nenner gebracht, Jesus sagt, Klarheit statt Mahlzeit. Lieber deutlich merken, woran man ist, als sich was vormachen und gute eigene Ideen oder Absichten zu verfolgen. Wie können wir das lernen? So vertrauensvoll zu beten, dass wir das verlangen, wonach Jesus verlangt. Da brauchen wir natürlich erstmal einen nüchternen Zustand auf unseren Ich-Zustand, Feigenbaum, so. Aber dann auch einen visionären Blick, was Jesus daraus machen will. Und da habe ich mir überlegt, wie oft bete ich zu schnell für alle möglichen Lösungen von Problemen, dass die Probleme möglichst weg sind. Also wenn irgendwas Schlimmes kommt, schnell dagegen beten. Und ich erinnere euch jetzt mal an eine Predigt davon, die über diesen Josef aus dem Alten Testament. Das kam in der Predigt drüber, dass Druck ausgeübt wird, damit offenbar wird, was mit den einzelnen Leuten los ist. Klarheit statt Mahlzeit. Also Druck auf den Josef, indem er verkauft wurde als Sklave, indem er zweimal ins Gefängnis musste und so weiter. Dann Druck durch den Josef auf seine Brüder mit dem ganzen Zinnober da, mit diesen Säcken voll Getreiden und so. Druck ausgeübt, damit offenbar wird, was los ist mit denen. Und dass es zu einem guten Happy End kommt. Was wäre gewesen, wenn diese Josef-Geschichten ohne diesen Druck passiert wären? Wenn das irgendwie alles so easy, leicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht gar nicht das alles bei rausgekommen, was jetzt rausgekommen ist. Also ertappe ich mich so, wie bete ich oft gedankenlos, was mir vorkommt, was gut sei. Auch bei Krankheit muss man auch ehrlich sagen, ist doch klar, jeder, wenn man dann hört von kranken Leuten, oder bete ich jetzt für Gesundheit und Heilung, ist ja auch offensichtlich, das sollten wir auch so tun. Aber vielleicht sollten wir auch mal Gedanken machen über den Patient oder die Patientin, wie alt der oder die ist oder in welchen Zuständen, Umständen die so sind. Vielleicht ist es ja viel besser, dass so eine Person heimgehen darf in den Himmel. Aber da gibt es kaum Gebete dafür. Also ein bisschen krass, nicht, dass ich das jetzt irgendwie sage, es darf kein Heilungsgebet mehr so sein. Aber was ich sagen will ist, sind wir nicht viel zu vordergründig, dass wir sagen, Mensch, da ist irgendwie ein Problem und schnell dagegen weggebetet. Und ich denke, was jetzt hier von diesem Feigenbaum-Ereignis ist, dass wir merken, lass uns doch mal überlegen, so visionär, glaubensvoll, was will Jesus denn in dieser Situation machen? Könnte sein, dass Jesus Klarheit statt Mahlzeit will. Es geht also darum, zu fragen, worum würde Jesus beten? Heute bei uns, wenn wir nun beten, mit der Gebetsverheißung, alles, was du verlangst, wird dir im vertrauensvollen und glaubensvollen Gebet geschenkt werden. Und wenn man die Frage hier so sieht, worum würde Jesus beten, ist die Antwort klar, man weiß es nicht. Es gibt keine eindeutige Antwort, denn es gibt tatsächlich Situationen, da verdorrt ein Feigenbaum und Kranke werden gesund. Also einige, wo wirklich gesagt wird, dass das, was schlimm ist, offenbar wird, der andere nicht. Dieser biblische Bericht über Jesus mit dem Feigenbaum zeigt, dass Jesus in der ganzen Zerbrochenheit der Welt lebt. Menschen haben Hunger, die Natur geht kaputt. An anderen Stellen merken wir, dass Jesus fest damit rechnet, dass kein Friede mehr auf der Erde ist. Dass die Liebe untereinander erkaltet. Dass Katastrophen auftreten. Dass der Reichtum ungerecht verteilt wird auf der Welt. Das gehört zu Jesu Weltbild. Und Jesus reagiert unterschiedlich auf die jeweiligen Lebenssituationen, auf die Zustände der Welt. Wie er da handelt, kann man nicht so in Schwarz und Weiß einfach einteilen. Einmal merken wir, dass Jesus nichts dagegen unternimmt, sondern extra sichtbar macht, wovor wir Angst haben, was wir schlimm finden, worunter wir leiden, wie bei dem Feigenbaum. Dann Das macht Jesus auch sehr gerne, häufig im Neuen Testament. Er befiehlt seinen Leuten, was dagegen zu tun. Dass also wir, die Christinnen und Christen, etwas machen sollen, dass wir zu vergeben bereit sind, dass wir Liebe üben, dass wir Hoffnung wecken, dass wir unser Reichtum mit den Armen teilen, dass wir Kranke besuchen und uns den Kopf machen um die, die uns auf die Nerven gehen. Und das Dritte, dass Jesus tatsächlich Wunder tut. Es gibt Zeugnisse, wo Jesus tatsächlich mit einem Fingerschnipsen, will ich so sagen, also mit einem Gebet, mit seiner Vollmacht als Gottes Sohn, schlimme Situationen von einem zum anderen Augenblick verändert und damit Zeichen für Gottes Herrschaft gibt. Also so unterschiedlich handelt Jesus auf die Zustände der Welt. Und so liegt es auch an uns, wenn wir beten, wenn wir mit ihm reden, wenn wir auf ihn hören und mit ihm alle unsere Anliegen teilen, dass wir ihn fragen können: Jesus, was ist denn jetzt bei dir dran? Was willst du tun? Und wie gesagt, ich müsste lernen, dass ich ein bisschen vorsichtiger bete, nicht ungläubiger, denn es soll ja vertrauensvolle und glaubensvolle Gebete sein, aber nicht so sehr von den Problemen weg, dass ich nichts mehr mit den Problemen zu tun habe. Vielleicht soll ich mir mal die Finger schmutzig machen und Mühe machen mit Problemen. Und dann können wir uns auf Gebetserhörungen freuen. Alles, was ihr im vertrauensvollen, im glaubensvollen Gebet verlangt, werdet ihr bekommen. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr bewusst euch macht: Was verlange ich? Was will ich überhaupt? Nicht plappern wie die Heiden, sondern wirklich zu sehen, was ist in meinem Herzen. Und dass ich so gut ich kann, mit bestem Wissen und Gewissen, wie man so sagt, überleg, was Jesus machen würde. Und wenn ich das nicht genau weiß, dann kann ich mir ja immer noch meinen Lieblingsweg dann aussuchen und Gott nimmt es auch nicht böse. Aber dass ich dann wirklich mir Gedanken mal zumindest mache und nicht von vornherein zu schnell denke, aha, das ist jetzt irgendwie so ein Blankoscheck, der ja wirklich nicht der Fall ist. Viel Vergnügen und große Hoffnung beim Beten. Jesus, und das wollen wir lernen von dir, dass du flexibel bist. Und siehst, so auf die verschiedenen Lebenssituationen einzugehen, wie es in deinen Augen am besten ist. Und bei dem Feigenbaum, das ist wirklich krass. Und das sind so Situationen, die mir nicht gefallen und vielleicht den einen oder anderen hier auch nicht. Aber auch das machst du. Und hilf uns, das auszuhalten. Und dran zu bleiben bei dir. Und mit dir darüber zu reden, über diese Klarheiten statt Mahlzeiten und wie du sonst irgendwie auf Ideen kommst, die du uns mitteilst, wie wir dann vielleicht wirklich auch zu einer Mahlzeit verhelfen, zu einer Verbesserung der Situation. Gib uns Bereitschaft, darauf zu hören, wenn du uns beauftragst, irgendwas zu tun gegen Missstände in der Welt, in der Umgebung, in der wir leben. Und dass wir auch glaubensvoll darauf hoffen und warten und sehen, was du auch an Wunder tun willst, um dich zu verherrlichen, um zu zeigen, wie es in deiner neuen Welt aussehen wird und uns Appetit darauf machst. Danke, Jesus, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir mit dir zusammen unser Gebetsleben gestalten dürfen. Amen.